Redocast. Wir erforschen was mit Medien.
Herzlich willkommen beim Bredocast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Ich bin Johanna Seebauer und ich spreche in diesem Format mit Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit. Wie geht es dem Journalismus in Deutschland? Diese Frage wollen wir heute beantworten. Die Journalismusforscherinnen Anna von Garmissen und Wiebke Losen sind meine Gäste. Sie haben zu dieser Frage eine aufwendige Untersuchung durchgeführt, nämlich den deutschen Teil der weltgrößten Journalismusstudie Worlds of Journalism. Diese Studie hat sich in ihrer nunmehr dritten Befragungswelle insbesondere damit auseinandergesetzt, welchen Herausforderungen und Risiken sich Journalistinnen und Journalisten ausgesetzt sehen. Das alles werden Sie mir heute im Detail erklären. Vielen Dank, dass ihr da seid und euch die Zeit genommen habt.
Sehr gerne. Hallo Johanna.
Hallo Johanna.
Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit Sabine Rückert gehört, die langjährige stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Sie ist es ja jetzt nicht mehr seit diesem Jahr. Und in diesem Interview hat sie den Satz gesagt, wenn es der Welt schlecht geht, dann geht es unserer Zeitung gut. Und sie meinte damit, wenn ja Krisensituationen sind, wollen die Leute Informationen haben und kaufen dann gerne die Wochenzeitung, die Zeit. Könnte man eine solche Aussage, glaubt ihr, auch für den gesamten Journalismus treffen?
Da muss ich jetzt mal nachdenken, was das bedeutet. Also wenn es der Welt schlecht geht, geht es dem Journalismus auch insgesamt gut, meinst du? Ja, da ist natürlich insofern was dran, weil wir aus der Mediennutzungsforschung das natürlich bestätigen können, was Frau Rückert da für ihre Zeitung schildert. Und wir haben das ja auch alle selbst erlebt in der Corona-Pandemie, also in dem großen Peak, dass da das Bedürfnis nach Informationen, verlässlichen Informationen steigt. In Krisen- und Kriegssituationen ist das auch so oder auch im Umfeld von Wahlen. Aber was wir ja eben gleichzeitig auch sehen in der Nutzungsforschung ist das Phänomen der News Avoidance, was ja eine zunehmende Rolle spielt. So, also dass Menschen sich von Nachrichten abwenden, weil es ihnen einfach zu viel Schlechtes ist sozusagen. Also insofern würde ich das jetzt nicht insgesamt so sagen, sondern das ist ein Phänomen, was eben in der Forschung ganz intensiv bearbeitet wird und wo es viel empirische Evidenz dazu gibt, dass das ein zunehmender Effekt ist im Reuters Digital News Survey beispielsweise, der ja auch hier am Institut für Deutschland bearbeitet wird. Und in der Branche wird das auch ganz, ganz intensiv diskutiert. Ja.
Ja, ich würde noch was ergänzen wollen tatsächlich. Und zwar ging mir jetzt so durch den Kopf, dass wir da vielleicht noch die Vertikale und die Horizontale mit einbeziehen sollten. Also es gibt ja Spitzenredaktionen, Leuchtturmredaktionen, das sind die überregionalen Medien, so wie die Zeit eben auch. Und die profitieren meiner Annahme nach wahrscheinlich überdurchschnittlich davon. Und während, wenn man jetzt in die Breite geht und sich die ganzen Lokalzeitungen anschaut, dann weiß ich eben nicht, ob die das Gleiche behaupten können. Ich glaube, die Menschen wenden sich dann insbesondere eben solchen großen, vertrauenswürdigen in ihren Augen Medien zu. Und deswegen würde ich auch vorsichtig sein, diesen Schluss zu verallgemeinern.
Wir wollen heute über die Studie Worlds of Journalism sprechen, beziehungsweise den deutschen Teil, den ihr durchgeführt habt. Die Befragung hat stattgefunden, ich meine November 2022 bis Februar 2023.
September 2022 bis Februar 2023.
Danke. Das weiß Anna ganz genau.
Danke für die Korrektur. Ich sage das noch so genau, damit wir natürlich uns klar ist, in was für einer Zeitphase wir uns befinden. Und wir haben einfach gerade eine Welt, die in vielen Krisen steckt. Wir haben die Pandemie hinter uns. In Europa herrscht der Krieg in der Ukraine. Die Klimakrise ist sowieso, schwebt über allem, Inflation und so weiter. Der aktuelle Krieg im Nahen Osten, der ist natürlich da jetzt nicht erfasst in dieser Studie. Lass uns vielleicht mal über die Methodologie sprechen. Ihr habt 1221 Journalistinnen und Journalisten in Deutschland befragt. Wie habt ihr die ausgewählt? Wie kommt man an die überhaupt ran?
Ja, das war ein Großteil unserer Aufgaben während des ersten Projektjahres und auch schon schwierig und mit Hürden versehen. Und unserer Meinung nach wird es auch immer schwieriger, tatsächlich die InterviewpartnerInnen erstmal überhaupt zu erreichen und zu fragen, ob sie mitmachen würden. So. Also zum einen braucht man erstmal die Grundgesamtheit. Wie viele JournalistInnen gibt es denn überhaupt in Deutschland? In welchen Medientypen arbeiten die? Da muss man halt einfach sehr viel recherchieren. Das haben wir.
Das habt auch alles ihr erfasst. Ihr habt quasi so eine Inventur gemacht,
ja,
von dem Journalismus in Deutschland.
So kann man das nennen. In der,
genau,
Zeit, ja.
Das war sozusagen das erste.
Ihr habt sie alle gezählt
erste,
und,
ja,
gefunden. Und
ob wir sie alle gefunden? Wir haben sie nicht alle gefunden. Das kann man sicher sagen.
Ja, also davon ist natürlich auszugehen.
Aber ihr habt, ich gucke jetzt mal in meine Zahlen, ihr habt 39.769 Journalistinnen und Journalisten in Deutschland.
Berechnet.
Berechnet.
Ja. Mit
so viele gibt es.
Das ist die Zahl mit, Anna kann das gleich noch intensiver oder genauer erklären, kannst gleich weitermachen oder übernehmen mit der Erläuterung der Methode. Das ist die berechnete Grundgesamtheit, also von der wir ausgehen. Und da muss es auch ganz wichtig, wir haben ja bestimmte Kriterien, wer da reinfällt. Also in dem Fall geht es um professionelle Journalisten und die sind und Journalistinnen und die sind in dieser Studie so definiert, dass die mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit oder mehr als die Hälfte ihres Einkommens mit journalistischer Tätigkeit verdienen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Genau, also diese Kriterien, die stehen fest für Gesamt-Worlds of Journalism, die werden in der ganzen Welt angewandt und da haben wir uns natürlich auch nachgerichtet. Und zum Beispiel fallen da auch sämtliche JournalistInnen raus, die PR machen oder auch nur in irgendeiner Art und Weise interessengeleitet unterwegs sind. Sie müssen sich auch an ein generelles Publikum wenden. Wir haben also die Fachmedien gar nicht dabei. Deswegen haben wir doch eine recht geringe Zahl. Also manche wundern sich darüber, dass wir nur auf knapp 40.000 kommen, aber die sind halt mit diesen ganzen Kriterien umfasst. Und die haben wir jetzt nicht alle, 39.000 und noch was, wissen wir jetzt nicht alle persönlich genau, wie die heißen, sondern das sind natürlich auch Hochrechnungen. Wir sind über die redaktionellen Einheiten gegangen. Also wir haben schon in allen für uns relevanten Segmenten versucht, alle redaktionellen Einheiten zu erfassen, die es gibt und dort dann die Größen herauszufinden. Wie viele Personen arbeiten in den Redaktionen? Das ist natürlich nicht überall herauszufinden. Und dann haben wir eben aber auf der Grundlage dessen, was wir bekommen haben, haben wir dann hochgerechnet, was wir glauben, wie es dann im gesamten Feld aussieht. Haben das natürlich noch in Bezug gesetzt zu Vorgängerstudien zum Beispiel oder auch zu Statistiken, die vorliegen und sind uns jetzt relativ sicher, dass wir gar nicht so schlecht damit liegen.
Das heißt, ihr habt dann die Prozente ausgerechnet, wie viele Hörfunkjournalisten ihr befragen werdet, wie viele Zeitungsjournalisten etc.
Genau, da gibt es ja bestimmte Kriterien, nach denen man dann sagt, okay, wenn das die Größe der Grundgesamtheit ist, so verteilen sich da die Mediensegmente als Schichten drin. Wie viel muss man dann befragen, um verlässliche Informationen zu bekommen? Da gibt es auch tatsächlich ein kleines Tool, ne, für also was in der Worlds of Journalism Studie für die Menschen, die da teilnehmen, nutzen kann, um das zu berechnen. Also die haben es ganz einfach gemacht. Das kann man natürlich auch ohne dieses kleine Berechnungstool machen, indem man sagt, okay, so verlässlich sollen die Daten sein, sollen in einem bestimmten Konfidenzintervall liegen und dann kommt da eine Zahl raus.
Genau.
Und die Zahl ist bei uns, glaube ich, 1039 oder sowas gewesen. Also hätten wir befragen müssen, damit die Daten als repräsentativ für die Grundgesamtheit gelten. Und da sind wir dann erfreulicherweise sogar noch ein bisschen drüber gekommen.
Dann habt ihr diese 1221 durchtelefoniert, also nicht ihr persönlich, ihr hattet ja Hilfe. Es gab auch Online-Befragungen.
Genau, genau. Also der überwiegende Teil wurde telefonisch befragt, aber wir haben auch noch einen kleineren Teil in einer Online-Befragung erreicht. Also da gibt es natürlich auch Segmente, also jetzt gerade diejenigen, die online arbeiten, die sind darüber auch besser zu erreichen.
Also durchgeführt hat das für uns das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Ipsos. Die sind wahrscheinlich vielen Menschen auch bekannt. Und die haben ja dann so große Telefonstudios, wo Interviewer und Interviewerinnen sitzen, die dann auch geschult sind mit diesem Fragebogen umzugehen, in Redaktionen anzurufen, zu sagen, ich hätte gern Person XY gesprochen. Und mit denen haben wir auch super aufwendig diverse Sitzungen gehabt, um das ganze Verfahren zu besprechen. Und wie viele Versuche macht man? Wir haben uns dann auf Ich meine, anders waren 8 Versuche, ne? Also 8 Versuche, um eine Person dann zu erreichen.
Wow.
Und das ist dann in ganz aufwendigen Datenbank, wo das alles nachgefasst wird. Wann hat man den Menschen zum ersten Mal angerufen? Wann ist ein guter Zeitpunkt für den nächsten Kontaktversuch und so? Und wir sind dann halt regelmäßig informiert worden, wo wir stehen, auch in den jeweiligen Segmenten, dass wir die Quoten erfüllen, also beispielsweise bei den Nachrichtenagenturen. Da hatten wir eine bestimmte Zahl vorgegeben. Und dann war das Team hier immer wieder gefragt, frische Daten zu liefern, ja, weil das natürlich relativ schnell verbraucht ist und man dann irgendwann zum nächsten Kontakt übergehen muss, wenn 8 Versuche nicht erfolgreich waren oder die Menschen eben sagen, sie wollen nicht teilnehmen. Aber die Teilnahmebereitschaft war dann erfreulich, ja, hoch, ne? Das kann man schon sagen. Also das war so eine Rückmeldung, die wir bekommen haben. Wenn man dann mal jemand dran hatte, haben die Leute auch mitgemacht.
Wobei, haben die mitgemacht, ja.
Ja, die Befragung hat auch, ich weiß gar nicht jetzt im Durchschnitt, aber irgendwas 30 bis 40 Minuten gedauert. Ne?
Ach, so lange. Ja. Und gab es auch Leute, die nicht mit euch sprechen wollten? Und wenn ja, was waren da die Gründe?
Also die Gründe haben wir tatsächlich dann nicht noch erfragen können. Es gab welche, die verweigert haben, aber das waren wirklich die allerwenigsten. Und das freut uns auch. In der Regel war es eher so, dass die Telefonnummer nicht rauszufinden war oder falsch war. Oder dass man dann eben zum Beispiel eine Redaktionsassistenz erreicht hat und die hat es dann nicht mehr weiter prozessiert. Also wir brauchten ja bestimmte Leute, ne? Wir haben ja dann per Zufallsauswahl bestimmte Leute ausgewählt und genau die mussten wir dann eben auch bekommen. Da kann man dann nicht sagen, ach gut, dann nehmen wir jetzt die Kollegin oder so, ne? Und daran ist es dann schon ab und zu gescheitert. Also wir wollten ja eine Zufallsauswahl und deswegen haben wir tatsächlich mit Zufallsgeneratoren in den wiederum zufällig ausgewählten Redaktionen die Personen herausgesucht. Und das kann man sich vorstellen, dass es dann natürlich am Ende doch ein bisschen schwierig wird, genau diese Personen zu erreichen. Wir befinden uns in einem Zeitalter, wo JournalistInnen nicht so gerne ihre Mobiltelefonnummern öffentlich herausgeben und wo es dann auch wirklich manchmal schwierig wird, die überhaupt zu bekommen.
Es hat auch damit zu tun mit den Risiken und Herausforderungen, die Sie euch ja dann auch geschildert haben in der Umfrage. Da reden wir gleich noch im Detail darüber.
Ich würde noch eine Sache ergänzen wollen. Ich weiß nicht, ob das gerade passt, aber wo wir von der aufwendigen Vorbereitung sprechen. Also man muss sich auch immer gewiss machen, dass wir reden hier von Deutschland, aber wir haben eine Zusammenfassung von 3 solchen Projekten gehabt im Dachraum. Das heißt, wir haben uns alle paar Wochen auch zusammengeschlossen mit den Teams aus Österreich und der Schweiz und vor allen Dingen mit der internationalen Führung, mit dem Datencenter von Worlds of Journalism an der LMU in München und wir haben sehr, sehr eng zusammengearbeitet und das auch geguckt, dass wir die gleichen Fragen stellen. Wir haben die Fragen ja erstmal ins Deutsche übersetzen müssen, aus dem Englischen. Da haben wir auch viele Meetings gehabt, damit die Fragen dann auch übereinstimmend sind und wir überall das Gleiche in Erfahrung bringen.
Ja, und in München sitzen eben auch unsere Kolleginnen und Kollegen Thomas Hanitsch und Corinna Lauerer, die Studien für Deutschland da vor uns gemacht haben und uns natürlich auch ihre ganzen Vorarbeiten zur Verfügung gestellt haben. Da waren wir auch immer im super engen Kontakt und wie war es bei euch letztes Mal? Habt ihr einen Tipp, wie wir es diesmal machen können und so weiter?
Ja. Also liebe Grüße nach München.
Ja.
Das war ja die dritte Befragungswelle, wir haben es ja vorhin schon erwähnt. Die 2 davor wurden eben von den Münchner Kolleginnen und Kollegen gemacht. Es ist eine weltweite Studie. Wie viele Länder haben da insgesamt mitgemacht?
Also die Zahl steht noch nicht genau fest, wie viele Datensätze am Ende dann tatsächlich kommen. Also wir rechnen oder das internationale Team rechnet mit 80 bis 100 ungefähr.
Und dann, wenn die Daten dann da sind, können wir irgendwann auch mal in den internationalen Vergleich gehen, was bestimmt auch wahnsinnig spannend ist. Heute sprechen wir aber darüber, wie es den Journalistinnen und Journalisten in Deutschland geht und wer die überhaupt sind. Ihr habt quasi eine Inventur gemacht, das haben wir vorher schon gesagt. Wer ist denn der deutsche Journalist? Es ist ja tatsächlich ein Journalist und keine Journalistin, als Durchschnitts-Journalist. Was habt ihr da herausfinden können?
Also überwiegend männlich, etwas mehr als 50%, ich glaube 56, Anna, richtig?
Mhm.
Ja, und aber mit einer leichten Tendenz der Erhöhung des Frauenanteils im Vergleich zur letzten Welle.
Die war wann? Das haben wir gar nicht gesagt. Wann war die letzte Befragungswelle?
2012 bis 2016 hat die stattgefunden. Und ich glaube, die deutsche Befragung lag ungefähr in der Mitte dieses Zeitraums, 2014, wenn ich das richtig erinnere.
Mhm, ja, also das ist doch schon eine Weile her, ne?
Ja.
Also dafür ist der Anstieg des Frauenanteils moderat zu bezeichnen.
Der Journalismus wird also ein bisschen weiblicher.
Mhm. Er wird auch ein bisschen jünger. Im Vergleich zu den Daten ist er auch ein bisschen jünger geworden. Also wir haben einen höheren Anteil bei jüngeren Altersgruppen. Der Altersdurchschnitt war sowas über Mitte 40. Ich weiß es jetzt nicht mehr so, bis auf die Nachkommastelle, aber so ungefähr. Also ein bisschen jünger.
45,3 Jahre. Ja, also man redet hier aber tatsächlich von moderaten Veränderungen. Es hat sich da gar nicht so viel getan, was ja auch wieder ganz interessant ist, weil ja doch einige Jahre vergangen sind und in der Branche ja viel zu hören ist von Diversifizierung und man möchte da ein bisschen vielfältiger werden und man möchte mehr junge Leute gewinnen. Ja, das gelingt aber nur in kleinen Dosen.
Die Effekte lassen halt auch auf sich warten. Das dauert dann alles auch eine Weile, bis man das sozusagen merkt, ne? Tatsächlich.
Und wo arbeiten diese knapp 40.000 deutschen Journalistinnen und Journalisten?
Also der wichtigste Arbeitgeber ist nach wie vor das Printsegment. Da arbeitet der größte Anteil sowohl in der Grundgesamtheit als natürlich auch in der Stichprobe, in der wir das abgebildet haben. Hörfunk und Fernsehen ist natürlich auch nach wie vor wichtig. Und es ist aber auch interessant, jetzt nach dem Segment zu schauen, weil wir in dieser Studie auch geändert haben, beispielsweise beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk getrennt für Hörfunk und Fernsehen zu suchen. Sondern wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt zu einem Segment zusammengefasst. Und das ist dem Umstand geschuldet, dass man mehr und mehr natürlich multimedial arbeitet. Und viele Journalistinnen und Journalisten jetzt irgendwie gar nicht mehr zu identifizieren sind von außen, als die arbeiten jetzt im Bereich Hörfunk im Öffentlich-Rechtlichen beispielsweise.
Eine Zwischenfrage hätte ich, der größte Arbeitgeber sind Zeitungen, hast du gesagt. Habt ihr da unterschieden zwischen dann dem Online-Teil einer gedruckten Zeitung? Also Zeit und Zeit online war dann eines, oder?
Ja, das war eines. Da haben wir uns sehr lange drüber unterhalten vorher, wie wir das angehen wollen. Und sind doch der Meinung, dass man eben 2022, 2023 das nicht mehr trennen kann. Also es gibt einfach so viele Redaktionen. Gerade bei der Zeit ist es tatsächlich, da gibt es diese Trennung tatsächlich noch. Aber zum Beispiel beim Spiegel wurde das ja aufwendigst versucht zusammenzuführen und ist ja jetzt auch so. Insofern war es uns da auch nicht möglich, das noch trennscharf zu unterscheiden und die Leute dann entsprechend ihrem Segment zu befragen.
Mhm. Dafür gibt es es gibt so eine Variable, oder eine Frage, wo die Menschen dann gefragt werden, was der ursprüngliche Background ihres Arbeitgebers ist. Also ist das eigentlich im traditionellen Sinne mal Printverlag gewesen oder sowas? Also damit haben wir versucht, das so ein bisschen abzufangen, diese Frage. Und es wurde auch danach gefragt, für wie viele unterschiedliche Medienkanäle die Menschen produzieren. Und das sind über 4, also, und betrifft auch die allermeisten. Also Menschen oder Journalistinnen und Journalisten, die nur noch für ein Medium produzieren, ist ein super geringer Anteil, also verschwindend gering. Und wie gesagt, im Schnitt sind es über 4 Kanäle. Mhm. Und daran sieht man eben auch, dass das nicht mehr praktikabel gewesen ist, darüber vorzugehen.
Ja.
Wenn die Redaktionen getrennt ausgewiesen sind, auf der Website beispielsweise, und da auch die Namen stehen und so, dann sind das natürlich für uns wichtige Informationen, einzuschätzen, wie groß ist der redaktionelle Teil da insgesamt. Also insofern haben wir das natürlich schon verwendet, aber dann nicht mehr in dieser Form einbezogen.
Ja, es war überraschend, als ich das zuerst gelesen habe, weil wenn man sich ja die Mediennutzung ansieht, auf der anderen Seite, dann sieht man, dass ja Printmedien bilden da das Schlusslicht. Also nur 21% der Menschen in Deutschland lesen regelmäßig gedruckte Zeitungen und Zeitschriften. Und dass das dann der größte Arbeitgeber ist, war für mich überraschend. Aber es ergibt natürlich Sinn, wenn da Online-Redaktionen auch mit einberechnet sind, ist das natürlich logisch.
Als Verlagshäuser dann so zu interpretieren.
Genau, ja. Mhm. Und es ist ja, wie du sagst, auch sehr schwer anders möglich, das noch zu trennen. Wer sind jetzt diese Menschen, die als Journalistinnen und Journalisten in Deutschland arbeiten? Was haben die für eine Ausbildung?
mehrheitlich einen akademischen Abschluss tatsächlich. Das ist ja auch, also auch, ich weiß gerade nicht, ob sich stark verändert hat, Anna, also im Vergleich zur Welle davor. Ich glaube nicht. Gibt's, glaube ich, keine über, an die 60% sind es ungefähr, die, ich glaube 58 noch irgendwas Prozent, die einen Hochschulabschluss haben. Also es ist überwiegend ein akademischer Beruf. Und auch das im Sinne von Diversität, wie Anna das vorhin schon angesprochen hat, ist so ein wiederkehrender Aufmerkpunkt, ne? Dass das doch schon überwiegend ein akademischer Beruf ist und sich daran auch nicht so viel verändert hat. Und auch der größte Teil eine klassische Ausbildung in Form eines Volontariats beispielsweise durchlaufen hat. Hast du die Daten genau gefunden, Anna?
Ja, ich glaube, diese 58% umfassen jetzt nur Menschen, die einen Magister, Master oder Diplom haben. Also es sind sogar noch mehr, weil dazu kommen noch 12%, die einen Bachelor haben und 3%, die einen Doktortitel haben und 7%, die ein Hochschulstudium begonnen, aber nicht abgeschlossen haben. Und wenn wir die alle zusammenrechnen, also die ohne Abschluss sind natürlich, ist die Frage, ob man die mit einberechnet oder nicht. Aber dann kommt man doch auf, ja, lass mal kurz überfliegen, ja, so 70% sind das dann schon, ne? Ich glaube, es hat sich nicht besonders stark verändert zum letzten Mal, aber das ist ja auch ein Thema, was jetzt immer mehr aufkommt, dass die Frage der Repräsentation der Gesellschaft in den Redaktionen, und da wird ja häufig gefordert, dass mehr Menschen, die eben keinen akademischen Hintergrund haben, in die Redaktionen kommen und die Perspektive dann auch mal abbilden.
Gleichzeitig sind die Hürden natürlich dann hoch, ne, oder höher, dann reinzukommen. Wobei sich das ja auch ein Stück weit wandelt, weil so mancher ja auch sagt, ja, so attraktiv ist das gar nicht mehr im Journalismus, weil sie doch mit hoher Arbeitsplatzunsicherheit verbunden sein kann.
Ja. Wisst ihr, wie die Journalistinnen und Journalisten da selbst drüber denken? Wurde das abgefragt in dieser Studie?
Ja, wir haben eine Frage dazu, inwieweit man sich Gedanken darüber macht, in den nächsten 12 Monaten seinen Arbeitsplatz zu verlieren.
Ach so, ich meinte jetzt den hohen Akademisierungsgrad des Berufs.
Dazu haben wir jetzt keine Frage gestellt, also wie das sozusagen bewertet wird. Das ist etwas, was man so aus der Debatte im Feld selbst, so wie Anna es gerade auch beschrieben hat, mehr und mehr mitnimmt oder mitnehmen kann oder hört. Oder auch, wenn es darum geht, was muss sich im Journalismus verändern? Also wenn in der Forschung drüber gesprochen wird oder auch in der Medienpolitik oder sowas. Ja.
Und ihr beide, wenn ich euch das jetzt persönlich fragen darf, als Forscherinnen, die den Journalismus in Deutschland schon lange beobachten, wie schätzt ihr das ein? Ist das ein Problem, das verändert werden sollte, der hohe Akademisierungsgrad der Branche, oder darf das so bleiben?
Ja, es ist eine schwierige Frage, also die ja auch in Bezug auf Geschlechterverhältnisse, andere Diversitätsaspekte und so weiter. Ich persönlich, oder was heißt ich persönlich, aus meiner Langzeitbeobachtung des Journalismus, denke, dass das ein wichtiger Punkt ist, das zu verändern. Ich sehe aber gleichzeitig auch, dass die Effekte oft überschätzt werden. So, das heißt, man muss immer schauen, wie verhält sich das in Bezug zu den professionellen Regeln im Feld, die gelten, und die Sozialisationseffekte, die dann greifen. Und oftmals ist es eben auch so, wenn man dann versucht, für Diversität zu sorgen, und die wenigen Menschen, die dann da sind, die dafür zuständig sein sollen, die diese ganzen Erwartungen dann auch zu erfüllen, dass das mit einer Überlastung und einer Überforderung auch oder einer Überschätzung dieser Effekte einhergeht. Und dass die ja gleichzeitig auch ein Interesse und den Wunsch haben, sich in den Beruf rein zu sozialisieren. Also im Verhältnis zu, welche professionellen Normen wirken eigentlich und wie stark sind die und wie kann man das verändern? Das ist wirklich etwas, wo man auf Langzeitentwicklung setzen muss. Ich denke, das kann man ganz gut sehen an einem anderen Beispiel, was nicht so stark auf individuelle Aspekte jetzt zielt, wie der konstruktive Journalismus. Also, dass man sagt, da gibt's ein anderes Mindset sozusagen oder auch andere Vorstellungen davon, wie man Journalismus anders machen kann. Das ist nicht so stark an Individuen geknüpft, sondern eher an einer anderen Orientierung. Und ich glaube, das ist etwas, was den anderen Themen auch gut tut. Also, dass man sagt, ja, wir wollen auch eine andere Art des Journalismus machen, nämlich einen, der vielfältiger ist in Bezug auf verschiedene Perspektiven. Der guckt, wer ist das Publikum in Deutschland eigentlich? Ne? Also das ist viel diverser, als man sich das im Allgemeinen vorstellt. Also dass man eher guckt, wie will man die Art des Journalismus dann tatsächlich auch verändern, als dass man das so stark auf Schultern von Individuen schultert, legt und sagt, na, du hast doch so einen Hintergrund, jetzt mach doch mal. Ne? So ein bisschen salopp formuliert.
Anna, du kennst ja beide Seiten. Du warst auch jahrelang Journalistin in Redaktionen. Jetzt erforschst du den Journalismus aus der Forscherperspektive. Wie ist da dein Blick auf die Dinge?
Ich würde das, glaube ich, unterstreichen und aber auch ergänzen wollen, um jetzt mal die Sicht aus von Praktikern, vielleicht von jungen Menschen, die in den Journalismus einsteigen wollen, als das bei mir der Fall war, war genau der Höhepunkt der Zeit, wo der Journalismus so viele junge Menschen hatte, die da rein wollten und nicht wussten, wie. Und die Unternehmen konnten die sich auspicken und haben gesagt, ja, dann müsst ihr auf jeden Fall schon mal ein abgeschlossenes Studium haben, dann sieben wir schon mal ein paar aus und dann müsst ihr noch ein paar Tests bestehen und am besten auch noch in die Journalistenschule gehen und dann davon picken wir dann die Besten für die überregionalen Medien raus. Und das habe ich als sehr selektiv und herausfordernd empfunden und man stand da wirklich und wollte eigentlich anfangen, in die Praxis zu gehen und musste wirklich erstmal jahrelang das Studium schaffen, was natürlich ist von Vorteil, wenn man studiert hat. Dann natürlich hat man dann noch ein bisschen andere Perspektiven und so weiter. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber dann kannst du nicht wie andere in anderen Berufen direkt in einen recht gut bezahlten Job einsteigen, sondern dann fängst du nochmal von vorne an mit einer Ausbildung und kriegst, damals waren das auch unter 1.000 Euro, und bist wieder ganz unten in der Kette. Und das habe ich als störend empfunden. Also das macht man dann, aber ich denke, das war ein Extrem. Und 20 Jahre vorher war es vielleicht genau andersrum. Da hat fast keiner studiert und alle sind direkt so oder als Quereinsteiger in den Journalismus gekommen. Das war vielleicht auch nicht komplett Gelbe vom Ei, sage ich mal. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, wenn sich da so eine Mischung ergibt und eben auch Menschen eine Chance bekommen, anders in den Journalismus einzusteigen, als nur über diese Treppen, die man erstmal hochsteigen muss.
Ja, und die Anforderungen vor allen Dingen also auch in Bezug auf Kanalvielfalt haben wir schon drüber gesprochen, was man so an technischem Background alles idealerweise vielleicht sogar schon mitbringen oder lernen soll. Also die Anforderungen sind ja gestiegen. Also deswegen ist da natürlich eine gewisse oder eine starke Ambivalenz drin, so wie Anna das jetzt eben auch beschrieben hat. Ne?
Ihr habt ja die Herausforderungen und Risiken, denen sich Journalistinnen und Journalisten ausgesetzt sehen, erfragt. War das Thema Arbeitsbelastung und die steigenden Anforderungen, war das etwas, was Sie erwähnt haben?
Ja, also wir haben nach Einflüssen gefragt. Das ist auch eine ganz lange Frage mit ganz vielen Einflüssen, die da abgefragt werden. Also auch so Fragen von, grätscht da jemand rein? Also beispielsweise Politiker, Politikerinnen oder sowas. Ist das ein starker wahrgenommener Einfluss? Also nach bestimmten Gruppen ist auch gefragt worden. Der Einfluss wird sehr, sehr gering eingeschätzt. Das kann man gleich mal dazu sagen. Und Zeitdruck und Verfügbarkeit von Ressourcen. Also das ist ein sehr starker wahrgenommener Einfluss auf die journalistische Arbeit. Und das ist ja auch klar. Ne? Also das ist auch im Sinne von immer weniger Personal in Redaktion, muss immer mehr produzieren auf immer mehr verschiedenen Kanälen. Also das ist ein Befund, der uns jetzt nicht überrascht hat, dass das auf der Top-Liste sozusagen der wahrgenommenen Einflüsse steht.
Nur damit es auch noch deutlicher wird, also wir haben da nicht offen gefragt, ne? Sondern das sind geschlossene Fragen mit Antwortskalen, damit es halt auch weltweit vergleichbar bleibt alles, ne? Und da haben wir uns natürlich vorher überlegen müssen, was genau wollen wir denn wissen. Wir haben zum Beispiel auch nach dem Stressempfinden gefragt. Da gibt es jetzt aber keine Vergleichsdaten zu früher, weil das eine neue Frage ist in dieser Erhebungswelle. Das fanden wir, nichtsdestotrotz fanden wir das schon erschreckend, was wir da rausgefunden haben. Also es fühlen sich doch sehr viele JournalistInnen oft und sehr oft gestresst. Also da sprechen wir von der Mehrheit, die und nicht nur nicht positiv gestresst, sondern die leidet darunter. Also wir haben schon nach leiden sie unter Stress gefragt. Und das waren recht viele. Und wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass junge Menschen sich noch gestresster fühlen. Wir haben da mal so ein bisschen in die Segmente geguckt. Wir haben gesehen, dass Menschen in Nachrichtenagenturen und im Privatfernsehen ganz besonders häufig unter Stress leiden. Und das fanden wir schon alarmierend auch.
Das ist so ein Frageteil gewesen, der dem Umstand eben so Rechnung trägt, dass dieses, wie man ja so sagt, Wellbeing oder wie geht's den Menschen, auch im Journalismus mehr und mehr ein Thema geworden ist in den letzten Jahren. Also hat was mit mangelnder Verfügbarkeit oder abnehmender Verfügbarkeit von Ressourcen zu tun, aber eben auch mit Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten, ne? Stichwort auch Hate Speech, körperliche Angriffe durchaus auch, aber auch Hate Speech. Und wenn wir uns daran erinnern, dass das ja eine globale Studie ist, geht es eben auch darum herauszufinden, wie unterschiedlich ist das eigentlich in den verschiedenen Ländern. Und in Deutschland fanden wir die Befunde auch recht hoch oder die Zahlen, alarmierend ist jetzt so ein Wort, aber stark ausgeprägt. Und ich bin schon gespannt, wie sich das zu anderen Ländern verhält.
Also ihr habt nach Angriffen online, also Hassnachrichten und körperliche, tatsächlich körperliche Angriffe gefragt.
Und da haben ich gucke jetzt gerade mal in das Papier.
59%. Ich habe es hier. 59% haben in den vergangenen 5 Jahren erniedrigende oder hasserfüllte Äußerungen erlebt. Und 62% öffentliche Diskreditierung ihrer Arbeit.
Und wenn man sich das insgesamt anguckt, also vieles kommt aus der Bevölkerung, dem Publikum, der Öffentlichkeit an Anfeindungen in Richtung des Journalismus. So, und das ist auch ein Thema. Ich habe auch eine Studie, wo wir, Anna hat es gesagt, na, hier ist ein Fragebogen, wo man sozusagen ankreuzen und auswählen muss, also ein sehr standardisiertes Verfahren. Und das war eher ein nicht standardisiertes Verfahren, also wo man in Interviews eben sprechen kann. Und da ist das auch natürlich immer wieder ein Thema. Also dass Journalistinnen und Journalisten sagen, das geht so weit bis hin, ich meine Beschimpfung, klar, aber auch Absprache, dass man diesen Beruf doch einfach sein lassen sollte. So. Also wirklich heftige Sachen. Ne? Das ist auch eine Zahl, die wir als relativ hoch eingeschätzt haben. Mehr als 40% gesagt haben, dass sie sich Sorgen machen, dass Angriffe gegen Journalistinnen nicht bestraft werden in Deutschland. Ne? Und das fanden wir einen recht hohen Wert.
Ja.
Also das Vertrauen da rein oder überhaupt erstmal die Sorge in dieser Höhe zu artikulieren. Ne? Fanden wir einen vergleichsweise hohen
Wert. Das war jetzt
Wert.
Bezogen auf körperliche sowie
das war eine ganz breit gestellte Frage, inwieweit man sich Sorgen macht, dass Angriffe auf Journalisten nicht bestraft werden.
Ihr habt gesagt, Menschen, die in Nachrichtenagenturen arbeiten und im privaten Rundfunk, haben es sozusagen am schwierigsten, da ist der Stress am höchsten. Habt ihr auch herausfinden können, wo es am angenehmsten, unter Anführungszeichen, ist, zu arbeiten als Journalist in Deutschland?
Mit in Anführungsstrichen nur 35%, die sich oft oder sehr oft gestresst gefühlt haben in den letzten 6 Monaten, sind das die Zeitschriften.
Die Zeitschriften. Da fällt auch der Spiegel drunter zum Beispiel? Oder reden wir da sowas über Brigitte und...
Genau, aber beides.
Sehr breites Segment, ne? Also da könnte man sich vorstellen, dass das was mit der Erscheinungsfrequenz zu tun hat. Also wenn man jetzt sagt, das ist eher etwas, was wöchentlich erscheint, ne, oder monatlich oder so, dann hat man andere Aktualisierungsfrequenzen und ist dann vielleicht auch nicht so gefragt, super viel im Online zu machen. Ist ja sehr unterschiedlich. Und da kann man sich das schon vorstellen, dass da einen Zusammenhang gibt. Und Agenturen sind ja sehr schnelllebiges Geschäft.
Ja, wobei ich finde auch, dass mehr als ein Drittel, die sich oft und sehr oft gestresst fühlen, finde ich auch noch einen recht ansehnlichen Wert.
ist durchaus eine hohe Zahl, da hast du recht.
Ich frage mich gerade, was ich sagen würde auf die Frage oder wir in unserem Job sagen würden.
Als Journalismusforscherin?
Ja, genau. Müsste ich mal überlegen. Ich glaube, das wäre auch relativ hoch.
Stresslevel.
Stressempfinden, ja.
Ihr habt die Journalistinnen und Journalisten in Deutschland auch nach dem Selbstverständnis ihres Berufs gefragt. Wie nehmen sie ihren Beruf selbst wahr? Was sind ihre Aufgaben? Was habt ihr da herausfinden können?
Na, das ist so ein Klassiker in dieser Studie oder überhaupt in der Journalismusforschung auch, die Frage nach dem sogenannten Rollenselbstverständnis. Und auch das ist eine ganz, ganz lange Itembatterie, wo man bestimmte Aufgaben formuliert sind.
Erklärst du mal den Begriff Itembatterie?
Ja, genau. Also man fragt dann, wie wichtig sind Ihnen folgende Dinge in Ihrer Arbeit? Und dann kommen ganz viele verschiedene einzelne Aspekte und die werden alle in so einer Frage zusammengefasst. Und dann muss man immer sagen, besonders, also extrem wichtig oder nicht so wichtig. Und dazu gehört zum Beispiel ein möglichst breites Publikum zu informieren, Missstände aufdecken, also alles so Aspekte, die journalistische Aufgaben umfassen. Und das sind so Befunde, wo wir immer mit besonderem Interesse hinschauen, weil es eben darum geht, was wollen die eigentlich in ihrer Arbeit und was ist ihnen wichtig. Und hier gilt es immer dann gleichzeitig zu berücksichtigen, dass man auch wieder ähnlich fragt wie beim letzten Mal, damit man Vergleichsdaten hat, aber gleichzeitig eben auch dem Umstand Rechnung tragen, dass die Aufgaben sich ja erweitert haben im Journalismus. Also wir haben vorhin schon über konstruktiven Journalismus gesprochen, da ist also auch ein Item, also ein Aspekt mit einer Facette vom Rollenverständnis mit dabei, wo man danach fragt, wie wichtig ist es Ihnen auch, Lösungen aufzuzeigen. Genaue Formulierung habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber das hat gleich eine hohe Wichtigkeit auch bekommen. Ne? Also dass Leute, die Journalistinnen und Journalisten gesagt haben, ja, das ist schon wichtig in meiner Arbeit. Und sag mal, was gleich nach ganz oben geschnellt ist, ist Desinformation entgegenzuwirken. Das war in der letzten Welle noch nicht dabei, weil das da noch nicht so eine flächendeckende Relevanz hatte. Und das ist auch etwas, wo wir gemerkt haben, wow, also das hat richtig gleich reingeschlagen. Ja.
Ja, das hat den zweithöchsten Wert erreicht von 25 abgefragten Aspekten, die Desinformation.
Was ist der höchste Wert?
Am allerwichtigsten ist, Informationen vermitteln, die Menschen zur Meinungsbildung befähigen.
Wichtig ist, denke ich, in dem Zusammenhang, also das ist etwas, worüber wir auch noch viel nachdenken oder gucken, wo sind denn jetzt die Muster? Und der Vergleich zu den alten Daten ist auch noch nicht komplett durchgerechnet. Im Moment würde ich sagen, man kann das so sagen, also das, was man als objektiven Journalismus bezeichnet, ne? Also dieses unparteilich berichten, Hintergründe vermitteln, Analysen und so weiter. Das ist relativ stabil so. Ne? Das ist tatsächlich so der Kern des journalistischen Selbstverständnisses. Da kommen aber mehr und mehr andere Aspekte dazu. Also Desinformation entgegenwirken. Das Publikum bilden war relativ stark dieses Mal. Das ist etwas, was wir so dem Corona-Einfluss auch zuschreiben.
Desinformation wahrscheinlich auch.
Desinformation auch. Und zur Meinungsbildung beitragen. Ist auch stärker ausgeprägt, wenn ich das richtig erinnere. Also wo wir schon sehen, da gibt es tendenzielle Verschiebungen, die man sich ganz gut erklären kann mit den gewandelten Anforderungen an Journalismus der letzten Jahre.
Auch interessant war, fand ich, die Frage nach kontroversen Arbeitspraktiken, die Journalistinnen und Journalisten anwenden würden in ihrer Arbeit.
Also wir fragen nach der ethischen Orientierung. Erstmal also, um einzuschätzen, wie stark stimmen die Menschen zu, dass eine professionelle und ethische Orientierung sie in ihrer Arbeit leitet. So, das ist der eine Teil. Und dann geht es eben konkret zu den kontroversen Methoden. Und ich kann ja mal ein paar Sachen vorlesen, damit man so ein bisschen Vorstellung bekommt, wie das so abgefragt ist. Also die Frage war, welche der folgenden Praktiken würden Sie als immer, gelegentlich oder unter keinen Umständen gerechtfertigt ansehen? Und dann ist zum Beispiel Geld von Informationsquellen annehmen. Also das als kontroverse Praktik oder verdeckte Aufnahmegeräte verwenden Und ja, fast 100%, also 98% sagen, Geld von Informationsquellen ist unter keinen Umständen gerechtfertigt. Und also da sieht man so tendenziell eine Tendenz zur stärkeren Abwägung, so würde ich das jetzt mal sagen, unter diesen kontroversen Praktiken im Vergleich zur anderen Welle.
Also fast alle Journalistinnen in Deutschland würden kein Geld von Informationsquellen annehmen, sind also nicht korrupt, kann man an dieser Stelle feststellen. Was habt ihr da noch rausfinden können?
Naja, es gibt einen Unterschied beispielsweise, also das überrascht natürlich die professionellen Journalisten auch nicht, aber es gibt natürlich einen Unterschied, persönliches Material gewöhnlicher Menschen ohne deren Zustimmung zu verwenden und persönliches Material einflussreicher Personen ohne deren Zustimmung verwenden. Ne? Also da sagen über 60%, das ist gelegentlich schon gerechtfertigt, weil man dann natürlich die Erwägung damit einhergeht, das ist von öffentlichem Interesse. Und bei gewöhnlichen Menschen ist das viel, viel, also gewöhnlich klingt jetzt irgendwie so ein bisschen blöd, also bei nicht Personen von öffentlichem Interesse, man muss ja auch immer gucken, wie man das abfragt, da ist der Anteil viel, viel geringer, also das ist nur bei 12%. Ne? Ich glaube, das, was ich eben meinte, ist, dass Anna, kannst du es gleich ergänzen, die stärkere Orientierung an professionellen Normen, die wir in dieser Welle sehen. Ne? Also, dass das eine höhere Bedeutung hat, sich an professionellen Normen und die zu orientieren als beim letzten Mal, wobei das da auch schon recht hoch war.
Ich würde mich jetzt mal trauen, das ein bisschen zusammenzufassen, etwas salopper, und werde bitte gebremst, falls ich es übertreibe. Aber ich würde sagen, dass vielleicht in der jetzigen Welle noch ein wenig mehr Bedenken oder sogar Skrupel vorhanden sind als früher. Wobei es auch vor 8 Jahren war es jetzt nicht so, dass die meisten JournalistInnen ohne bedenkenlos ethische Standards über Bord geworfen haben. Gar nicht. Aber es war schon stark früher, und nach unserem Empfinden oder nach unseren Daten ist es sogar noch stärker geworden, dass man sich wirklich überlegt, was kann ich machen? Und da, wo es wenigstens eine Tendenz zu gibt, dass es gelegentlich gerechtfertigt ist, wo dann doch, ja, sich JournalistInnen trauen zu sagen, nee, das hat schon manchmal seine Berechtigung. Das sind dann eben genau diese Dinge, wenn Skandale aufzudecken sind, wenn zum Beispiel die Regierung etwas vertuscht, also Regierungsdokumente, die ja eigentlich unter Verschluss liegen, dass man die öffentlich macht, sowas. Ne? Das hält auf jeden Fall die Mehrheit für gelegentlich gerechtfertigt oder eben, wenn es um einflussreiche Personen geht. Aber sie sind sich sehr, sehr einig, sobald es um normale BürgerInnen geht, dass man sowas nicht machen darf. Und eben den allerhöchsten Wert hat eben dieses Geld von Informationsquellen annehmen. Das geht gar nicht. Aber ja, das finden wir sehr beruhigend.
Ja. Wir haben es interessanter oder passenderweise gesagt, eine Tendenz zu mehr Abwägung haben wir es genannt. Also Tendenz zu mehr Abwägung, dass das, was man für immer gerechtfertigt hält, jetzt doch mal im Angesicht des Falls stärker differenziert, so kann man es vielleicht sagen. Ja.
Ja.
Ich würde jetzt schon langsam zum Ende kommen. Gibt es noch etwas, was wir noch gar nicht besprochen haben?
Ein Punkt, den wir nicht angesprochen haben, der Anteil von Festen und Freien im Journalismus. Das ist ja auch immer ein großes Thema. Und das ist für uns besonders schwierig. Also Kritik an diesen Studien ist tendenziell eigentlich jedes Mal, wo sind denn die ganzen Freien? Freie sind doch im Journalismus so wichtig. Wir haben jetzt einen Anteil von knapp 20% in dieser Befragung, die sagen, sie arbeiten frei. Und das ist natürlich nochmal eine besondere Gruppe. Also da wollen wir auch in den weiteren Auswertungen nochmal genauer reinschauen. Wodurch unterscheiden die sich eigentlich? Und wir haben großen, großen Aufwand betrieben, dass dieser Anteil so hoch ist, ja, also hoch von 20%, aber de facto können wir nicht wissen, wie ist das insgesamt, das Verhältnis. Wir haben eine Zahl ausgerechnet, wie verhält sich das, also in unserer Grundgesamtheitsberechnung, da kamen wir bei 22% raus, aber wie verlässlich diese Informationen sind, das können wir tatsächlich nicht wissen. Wir haben das nach bestem Wissen und allen zugänglichen Quellen ausgerechnet. Das ist aber ein großes Problem dieser Studie und überhaupt der Befragung. Und da sind wir sehr auf Kooperation auch mit Medienorganisationen angewiesen. Und da ist ein ganz breites Spektrum von hoher Kooperationsbereitschaft bis hin zu, dass uns Medienorganisationen sagen, ich sage jetzt mal salopp formuliert, was glauben Sie denn, wer Sie sind? Solche Daten geben wir doch nicht raus. Und das ist natürlich schwierig für unsere Forschung und auch überhaupt, um einzuschätzen, wie steht's um das Berufsfeld des Journalismus. Und da sollten wir eigentlich alle Interesse daran haben, dass wir da verlässliche Daten haben. Also das ist etwas, was uns regelmäßig und auch die Kolleginnen und Kollegen, die es schon vor uns gemacht haben, beschäftigt hat, dass wir da auf Kooperation mit dem Feld angewiesen sind.
Ja, bei den Freien kann ich vielleicht auch noch ergänzen. Also das war wirklich eine sehr große Herausforderung, weil es ein sehr, sehr diverses Feld ist und auch ganz oft an unsere Kriteriengrenzen stößt. Es gibt so viele nebenberufliche freie JournalistInnen und man kann ja dann gar nicht, man muss dann wirklich im Einzelfall ja fragen, ne, um beurteilen zu können, fällt diese Person jetzt bei uns in die Grundgesamtheit oder nicht. Das ist zum Beispiel das eine. Das andere ist, wenn wir Redaktionen fragen, es gab auch welche, die haben gerne Auskunft gegeben, aber die fühlten sich damit auch überfordert. Die fragen dann, ja, sollen wir jetzt einmal in unsere Autorenliste gucken, wer jemals für uns frei gearbeitet hat? Oder wollt ihr nur die, die so und so oft im Monat für uns was machen? Also da muss man ja dann auch schauen, wie stark man da die Kriterien ansetzt, beziehungsweise ist da jede Redaktion auch anders aufgestellt. Manche wollten es tatsächlich auch nicht sagen. Und wir haben unglaubliche Unterschiede in den Segmenten. Also im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es natürlich viele, die frei arbeiten. Zum Beispiel bei den Zeitungen ist das nach unserem Eindruck stark zurückgegangen. Da gab es ja auch vor Jahren gab es ja auch rechtliche Auseinandersetzungen um Freie, die also sogenannte PauschalistInnen, die dann ja ein Anrecht haben, irgendwann festangestellt zu werden. Und da haben sich ganz viele Redaktionen komplett von dem Modell verabschiedet. Insofern ist es super schwer und müsste wirklich detailliert ausgewertet werden für jedes Segment, nochmal reinschauen und viele Bezugsdaten auch berücksichtigen, weil das, also die Freien, das ist so ein bisschen wie so ein Pudding an die Wand nageln.
Mhm. Ja, man merkt schon wirklich sehr deutlich, wie viel Aufwand hinter dieser Studie steckt.
Es muss auch nochmal gesagt werden, die Studie wird ja von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Und wir sind auch gut und auskömmlich gefördert. Möchte ich auch mal betonen. Und ohne das würde das nicht gehen. Also das ist ein extrem teures Projekt. Klar, Personalkosten ist immer der größte Punkt. Allerdings hier eben auch, dass wir ein Befragungsinstitut beauftragen konnten. Weil das kann man im Allgemeinen mit Bordmitteln, kann man das nicht mehr machen.
Wäre nicht möglich, ne? Gewesen, natürlich. Mhm. Ja. Was dürfen wir jetzt noch erwarten von dieser Studie? Ihr habt jetzt dieses Arbeitspapier veröffentlicht über die Ergebnisse, über die wir jetzt gesprochen haben. Wer sich da noch mal genau reinlesen möchte, kann das gerne tun. Wir verlinken das natürlich. Was geschieht als nächstes in eurem Projekt?
Also uns war wichtig, dass wir zumindest erstes kleines Papier veröffentlichen können mit so ein paar grundlegenden Zahlen, weil wir natürlich auch viele Anfragen bekommen. Und am Anfang mussten wir dann noch mehr blättern als heute. Heute hat man ja auch gemerkt, wir müssen immer noch blättern, weil wir am Anfang eben sind, diese Daten zu durchdringen und dann auch richtig zu verstehen. Etwas in der Hand zu haben, was man rausgeben kann, wenn uns Leute fragen, und damit man es auch zitieren kann. Also im Sinne von, wo kommt das denn eigentlich her? Das ist ja auch ganz wichtig, eine Transparenz herzustellen. Da wird jetzt ein wissenschaftlicher Aufsatz folgen, der aber auch eher, ich würde sagen, allgemeinverständlicher formuliert ist, im Sinne von, dass es da viel um Zahlen geht und nicht viel um Theorie, damit man eben nochmal sagen kann, so, das ist jetzt, das brauchen natürlich auch viele Kolleginnen in unserem Fach, ne? Weil die sitzen ja jetzt schon auf ewig alten Daten und wollen jetzt gerne auch mal die neuen kennen. Der nächste Schritt, und dann muss man sich das wie so ein Ausweiten vorstellen. Also Anna hat schon den Dachraum erwähnt. Das sind ja unsere engsten Kooperationspartner, Vergleich mit Deutschland und Österreich, und dann zieht sich das halt immer so weiter. Und wir bereiten auch schon erste internationale Vorträge vor, wo dann Vergleichsdaten präsentiert werden im Sommer in Australien, so beispielsweise. Und so geht das dann immer weiter und wird uns jetzt noch ein paar Jahre dann beschäftigen, auch über die Laufzeit des Projekts hinaus, diese Daten zu veröffentlichen. Und wir planen auch eine Redaktionstournee sozusagen, dass wir auch in den Redaktionen vorstellig werden, also in einer gewissen Auswahl von Redaktionen in Deutschland vorstellig werden, auf Medienkongressen und sagen, hier so, das haben wir über euch rausgefunden. Also weil das ist für uns jetzt auch wichtig, zu sagen, das in den Journalismus selbst zurückzuspiegeln und uns auch auf diese Art und Weise ein Stück zu bedanken für die Kooperationsbereitschaft, die wir dann natürlich auch gefunden haben, trotz aller Probleme.
Ja, also wir geben sehr gerne unsere Erkenntnisse zurück ins Feld, vielleicht auch auf der einen oder anderen Konferenz oder einem Branchenevent. Und vielleicht kann man das hier auch als Kanal nutzen. Also wenn jetzt hier interessierte Personen aus Medienhäusern zuhören, dann können die sich ja auch gerne melden, also und Interesse anmelden. Wir sind gerade dabei zu überlegen, wie wir das machen und wo wir vorstellig werden können. Das ist so das eine. Und dann würde ich gerne noch so einen kleinen Cliffhanger machen.
Sehr gerne, Anna, hau raus.
Jetzt bin ich aber auch gespannt.
In den Aufsatz reinschauen, der dann hoffentlich bald erscheint. Und zwar geht es dann da zum Beispiel auch um die politischen Einstellungen von JournalistInnen. Es geht auch um ihr Einkommen. Also wir haben noch einiges, was wir da noch preisgeben können, wo wir bislang noch nicht so richtig zugekommen sind, das in die Tiefe auszuwerten. Also da kommt noch was.
Viele Themen also, über die wir noch sprechen können in vielen weiteren Podcasts. Ich hoffe, ihr kommt bald wieder mal zu mir.
Gerne.
Mit neuen Ergebnissen. Danke jetzt erstmal für diesen Einblick in eure Studie. Und ja, ich bedanke mich außerdem fürs Zuhören. Wer sich noch weiter informieren möchte über die Forschung des Leibniz-Instituts für Medienforschung, kann das online tun, leibniz-hbi.de oder auf LinkedIn, wo wir seit einiger Zeit unsere Social-Media-Aktivitäten ausweiten, weil wir uns jetzt von Twitter verabschiedet haben. Außerdem sind wir auf Threads, da kann man uns auch finden. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Dankeschön.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.